Grün gründen. Stefanie Schuhknecht im Gespräch mit Menschen, die innovative Ideen umsetzen und vorausdenken.
Hallo, ich heiße Steffi Schuhknecht. Ich mache den Podcast Grün gründen. Heute ist Vanessa Thiel bei mir. Sie hat das Startup SumAI gegründet. Ich freue mich, dass sie heute da ist. Ist euch was aufgefallen? Richtig, ich habe versucht, meine Einführung in leichter Sprache zu formulieren. Und mein Ziel ist es gewesen, den Einstieg inklusiver zu gestalten, sodass er zum Beispiel für Menschen mit kognitiver Einschränkung oder Lernschwierigkeiten verständlich ist. Und genau diese Mission, die hat sich das Münchner Startup SumAI verschrieben. Der hat die Idee, das auch für alle zugänglich zu machen. Und mit ihrem Tool lassen sich eben komplexe Texte in leichte oder auch einfache Sprache umwandeln. Denn wir wissen alle, die Welt wird digitaler. Barrierefreiheit für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen muss deshalb auch im Netz selbstverständlich werden. Vielen Dank, Vanessa, dass du dir heute Zeit nimmst und dass du bei mir bist.
Danke, dass ich heute da sein kann.
Ja, steigen wir doch mal gleich ein. Das Thema einfache, leichte Sprache, das ist ja das, was euch bewegt. Wie kamt ihr denn auf die Idee, in dem Bereich was zu machen?
Ja, voll. Erstmal cool, dass du die Einleitung auch direkt in leichter Sprache gemacht hast. Es war auf jeden Fall sehr schön mit kurzen Sätzen und einer Aussage pro Satz. Dann kann jetzt vielleicht die Zuhörenden auch schon mal direkt einen Einstieg ins Thema finden, für die, die vielleicht noch nicht so ganz wissen, was das für Themen eigentlich sind. Genau, aber zu deiner Frage, wie sind wir bei SumAI eigentlich auf dieses Thema gekommen? Wir als Gründungsteam, also wir sind drei GründerInnen von der TU München, wir kommen eigentlich eher aus einem technischen Hintergrund. Das heißt, wir haben Informatik bzw. Data Science studiert und haben uns deswegen eher mit dem technischen Aspekt beschäftigt. Also das, was man jetzt aktuell zum Beispiel als ChatGPT kennt, haben wir in unseren Forschungsarbeiten damals gemacht, als es das noch nicht gab, und sind dann auf das Thema leichte Sprache tatsächlich über die Tante von meiner Mitgründerin Flora gekommen. Floras Tante sitzt im Rollstuhl, konnte deswegen früher nicht so lange zur Schule gehen, ist aber trotzdem super Politik interessiert, surft im Internet. Aber wenn sie dann an längere Texte kommt mit schwierigeren Sätzen oder Wörtern, dann hat sie oft Rückfragen oder bringt auch Sachen durcheinander und freut sich jedes Mal wahnsinnig, wenn es eben auch Texte in leichter Sprache gibt, damit sie selbstständig an die Infos rankommt, nicht auf andere angewiesen ist, um rauszufinden, worum es da eigentlich geht, sondern sich selbst das Wissen aneignen kann. Und darüber sind wir tatsächlich vor, ich glaube mittlerweile 4 oder 5 Jahren, das erste Mal auf das Thema leichte Sprache gestoßen und uns war gar nicht so bewusst, was eigentlich leichte Sprache bedeutet und warum das wichtig ist und haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass es noch gar nicht so viele Texte in leichter Sprache gibt, wie es eigentlich geben sollte und haben dann geschaut, ob wir mit unserem technischen Wissen eine Unterstützung dafür bauen können, dass es idealerweise mehr Texte gibt. Mhm. Genau.
Ja, für mich war tatsächlich das Thema leichte Sprache insofern ein Thema, das immer wieder mal wir versucht haben, im Wahlkampf Programme auch in leichter Sprache anzubieten oder eben auch für meine Homepage haben wir dann zum Beispiel eine Seite mal übersetzen lassen. Das war ja, sag ich mal, vor euch relativ kompliziert. Also man brauchte sozusagen ein Team, das das sozusagen übersetzt und dann wurde es nochmal getestet von Betroffenen, um zu gucken, ist es wirklich verständlich sozusagen. Gab es denn vor eurem Tool schon irgendwas, was es möglich gemacht hat für Menschen, die darauf angewiesen sind, es irgendwie umzuwandeln oder war es tatsächlich eher immer so eine Einzellösung? Was war denn vorher sozusagen der Standard?
Ja, genau, der Standard war ziemlich genau so, wie du es auch bei euch beschrieben hast, dass man mit menschlichen ÜbersetzerInnen arbeitet, die die Texte in leichte Sprache übersetzen. Das wurde ganz oft gelöst über externe Dienstleister, das heißt Büros für leichte Sprache, die das dann händisch übersetzen. Das ist auch weiterhin Teil des Status Quo, würde ich sagen. Also wir sind nicht ein Ersatz für diese ÜbersetzerInnen, sondern wir sind ein Zusatz dafür, um alles das, was händisch einfach gar nicht möglich wäre, durch externe Personen auch übersetzen zu können. Weil wie lief es bisher ab oder wie läuft es auch teilweise immer noch ab? Dass Texte eben händisch übersetzt werden. Davon gibt es nicht so viele DienstleisterInnen. Das heißt, man wartet zum einen oft sehr lange drauf, bis die Texte übersetzt zurückkommen. Das heißt, es kann gerne mal 3 Monate dauern, weil sie komplett überlastet sind mit Aufträgen.
Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, hat ganz schön gedauert.
Ja, genau. Und deswegen fallen sowas wie tagesaktuelle Infos einfach sehr, sehr oft hinten runter, weil es gar nicht möglich ist. Oder man macht sowas intern selbst. Dafür braucht man dann eben eine Ausbildung in leichter Sprache. Idealerweise hat man auch nochmal jemanden aus der Zielgruppe, um, genau wie du gesagt hast, drüber lesen zu können. Und dafür fehlt es oft einfach noch an Kompetenzen oder Wissen. Und selbst wenn man jemanden intern hat, es ist gar nicht so leicht, Texte in leichter Sprache zu schreiben. Also ich kann das jedem, der hier zuhört, gerne mal ans Herz legen, sich mal damit auseinanderzusetzen, was genau die Regeln sind und dann sich selbst einfach mal, sei es eine E-Mail, die man schreibt, vorzunehmen und die mal nach den Regeln der leichten Sprache umzuformulieren. Da merkt man mal, wie schnell man mit irgendwie Sichtschutz auf die ganzen Themen schaut und gar nicht mehr aus seiner eigenen Sichtweise rauskommen kann. Deswegen dauert es auch, wenn man es selbst machen kann, oft sehr lange. Und wir wissen alle, irgendwie jeder ist von oben bis unten durchgetaktet mit Aufgaben. Und wenn man dann sich noch 1-2 Stunden am Tag rausnehmen muss, um die Sachen, die man aktuell sowieso in Alltagssprache rausformuliert, dann auch noch in leichter Sprache zusätzlich mit anzubieten, dann kommt man einfach schnell an die Grenzen. Und da kann ein Tool wie unseres helfen, um das einfach schneller machen zu können, indem man eine Art Google-Übersetzer für leichte Sprache hat, wo man seine Texte eingeben kann und dann direkt innerhalb von ein paar Sekunden die Übersetzung als Vorschlag rausbekommt und dann eben auch auf kurzfristige Sachen super gut reagieren kann.
Jetzt hast du ja schon ein bisschen angedeutet, wie es funktioniert. Kommen wir nochmal kurz zum Namen, weil der ja auch irgendwie besonders ist. Wie kamt ihr denn auf Zoom AI? Also bei mir löst es eine Bienen-Assoziation aus, aber erzähl doch mal.
Ja, genau, da bist du auch vollkommen richtig mit deiner Assoziation. Genau, es ist so eine Art Wortspiel aus dem Geräusch, was im Deutschen eine Biene macht, nämlich Summ, und auch dem abgekürzten Wort für Summary im Englischen, also Zusammenfassung, weil wir zum einen das fleißige Helferlein sind, was dabei unterstützt, die Texte in leichte Sprache umzuwandeln und leichte Sprache oft auch einen Charakter von einer Zusammenfassung hat, weil eben einfach die wichtigsten Infos in kurzen Sätzen wiedergegeben werden sollen. Und deswegen, genau, die Biene, die unterstützt bei der leichten Sprache.
Schöner Gedanke. Genau, jetzt hast du schon gesagt, es ist im Grunde wie so ein bisschen ein Google-Übersetzer. Vielleicht magst du noch mal kurz erklären, also wenn man jetzt bei euch Kunde wird, wer sind eigentlich eure Kunden und kann das auch so automatisiert laufen? Also sagen wir mal, wenn ich jetzt meine Homepage habe, irgendwie dahinter schalten und dann wird automatisch, wenn jemand sagt, ich möchte es in leichter Sprache, dass das dann automatisch als alternativer Text angelegt ist oder irgendwie so. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie es funktioniert.
Ja, voll gerne. Vielleicht erstmal, wie es funktioniert. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit unserem Tool zu arbeiten, aber alle Möglichkeiten sind eigentlich so, dass man uns einen Text gibt, auf den Knopf drückt und dann den leichten Text zurückbekommt. Das kann man zum Beispiel im Browser einfach machen, also wirklich wie man es von der Fremdsprachenübersetzung bei DeepL oder Google Translate kennt. Man kann es direkt in Word machen, wenn man seine Dokumente in Word schreibt. Oder auch über eine Schnittstelle, also über eine API. Da kommen wir dann so ein bisschen in die Richtung, die du gerade mit der Webseite als Beispiel genannt hast. Da kann man dann zum Beispiel direkt im Content-Management-System unsere Funktion mit integrieren. Allerdings ist es bei uns immer so gelöst, dass wir nicht als sogenanntes Overlay-Tool vorne drauf gepackt werden, wo man dann die Augen zumacht und fürs Beste hofft und eigentlich mehr Barrieren aufbaut, als man das versucht abzubauen, sondern wir sind ein Redaktionstool. Das heißt, wir werden immer im Redaktionsalltag benutzt von den Personen, die für die Texte zuständig sind. Die können dann eben über einen Knopf auslösen, dass der auch automatisch angelegt und befüllt wird, der Artikel in leichter Sprache, das geht. Aber wir sagen, die menschliche Intelligenz sollte die letzte Instanz sein, bevor was ausgespielt wird. Gerade bei der leichten Sprache, das ist eine sehr, sehr vielschichtige Art und Weise, das Deutsche aufzubereiten, weil es teilweise auch darum gehen kann, Infos wegzulassen, die vielleicht zu viel sind oder nicht für die Zielgruppe relevant. Und da sagen wir ganz klar, da sollte nicht eine künstliche Intelligenz entscheiden, was jetzt für die Zielgruppe relevant ist und was nicht. Und da muss auf jeden Fall auch noch mal jemand sicherstellen, dass alles auch genauso an Informationen rausgegeben wird, wie das sein soll. Für eine vulnerable Gruppe, die vielleicht gar nicht entscheiden kann, dass bei einer vollautomatischen Übersetzung oder Vereinfachung vielleicht mal irgendwo ein kleiner Fehler sich einschleichen kann. Deswegen sagen wir, wir sollten das als Redaktionstool machen. Genau.
Okay. Du hattest jetzt vorher schon gesagt, ihr kommt alle mit einem technischen Hintergrund, aber vielleicht magst du nochmal sagen, was sozusagen, also ihr habt natürlich logischerweise Programmierer, die sozusagen den technischen Teil machen, aber ich vermute auch, es braucht der Vertrieb und so weiter. Wie viel seid ihr denn gerade und wie war auch so euer Weg? Wie stark seid ihr gewachsen? Genau.
Ja, super gerne. Wir haben vor ungefähr 4, 4,5 Jahren tatsächlich schon angefangen, das Thema neben unseren Masterarbeiten einfach als Studieprojekt sozusagen voranzutreiben und haben dann gemerkt, okay, da kann man wirklich was auf die Beine stellen mit unserem technischen Wissen, was Menschen hilft. Und haben dann jetzt vor ziemlich genau 3 Jahren offiziell eine GmbH gegründet, sozusagen ein Start-up aus München, und sind mittlerweile 17 Leute bei uns im Team. Wir sind ein Team zum einen aus EntwicklerInnen, genau, also Personen, die für das Technische zuständig sind und auch für die KI zuständig sind. Wir sind zum anderen ein Team aus Personen, die für die KundInnen zuständig sind, also mit an die Hand nehmen, erklären, was ist eigentlich leichte und einfache Sprache, wofür ist es gedacht, wie bringe ich diese Prozesse bei mir in die Organisation überhaupt rein, und dann eben auch, wie arbeite ich mit einem KI-Tool, um diese Prozesse umzusetzen. Und dann haben wir noch ein Team an SprachexpertInnen bei uns intern, also Personen, die ausgebildet sind, um Texte in leichte bzw. einfache Sprache zu übersetzen, die uns zum einen helfen bei den KundInnen, wenn da nochmal fachliche Fragen aufkommen, wenn wir nochmal Unterstützung haben möchte, über einen Experten oder eine Expertin da nochmal zurückzuspiegeln, aber eben auch an die Technik zurückzuspiegeln, was wir gegebenenfalls noch besser machen können, damit die Texte oder die Übersetzungen noch besser werden. So sind wir aktuell als Team aufgestellt. Und vielleicht auch noch, um die Frage von vorhin noch zu beantworten, wer nutzt denn eigentlich unser Tool? Ich glaube, das ist auch noch eine ganz spannende Info, um vielleicht auch noch mal einzuordnen, warum es so wichtig ist, dass die menschliche Intelligenz da noch mal den finalen Check drüber gibt. Wir sind nämlich aktuell in 2 Bereichen viel im Einsatz. Der eine Einsatz ist der soziale Sektor, also viel bei Komplexträgern oder Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die das für die interne Kommunikation benutzen, also für Verträge, Arbeitsanweisungen, Gewaltschutzkonzepte, alles, was da so im Tagtäglichen anfällt. Und der andere Teil sind Kommunen. Das bedeutet Städte, Gemeinde, Landkreise, die mit unserem Tool die BürgerInnenkommunikation vereinfachen. Und ich glaube, da kann mir jeder zustimmen, auch wenn man Deutschmuttersprachlerin ist, und vielleicht auf der Uni war, wenn man da manchmal Briefe bekommt oder Bescheide liest, dann ja, muss man da doch ein bisschen nachdenken und 4, 5 Mal lesen, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und teilweise sehen wir das richtig oft, dass nicht mal die Personen, die für die Ausgangstexte zuständig sind, sich ganz sicher sind, wer muss hier eigentlich was machen. Und dann fällt es auch einer KI schwierig. Deswegen braucht es auf jeden Fall bei solchen komplexen Ausgangstexten nochmal jemanden, der auch die Freigabe macht.
Ich überlege gerade, wo ich jetzt wieder ansetze. Also ihr habt ja sozusagen im Grunde dadurch, dass ihr eben die Kommune habt, das ist so ein bisschen diesen GovTech-Bereich, ne, so nennt man es ja jetzt sozusagen, habt ihr da das Gefühl, dass auch eine Bereitschaft dafür da ist, dafür zu zahlen, weil ja oft sozusagen so ein bisschen die Kommunen sind klamm und irgendwie ist es gar nicht so leicht und gleichzeitig auch die sozialen Träger sind ja irgendwie immer zumindest kriegt man den Eindruck, haben eigentlich jetzt auch nicht richtig viel Geld. Gleichzeitig seid ihr ja eine irrsinnige Erleichterung für die Arbeit. Also weil wenn man das sozusagen Personen machen lässt, brauchen die ja viel mehr Zeit und das sind ja auch Personalkosten, die anfallen. Also wie nehmt ihr das wahr in der Verhandlung mit den 2 Gruppen, die du es genannt hast? Ist da auch eine Zahlungsbereitschaft da? Weil ich meine, das ist ja am Ende dann auch die entscheidende Größe für euch. Auch wenn ihr
Ja.
natürlich mit Impact gründet und so weiter, aber irgendwie muss ja trotzdem Geld verdient werden.
Ja,
Genau.
voll. Das ist eine super gute Frage. Und ich glaube, wir sehen immer noch 2 Extreme am Markt. Also wir sehen ganz, ganz oft, sei es im öffentlichen oder im sozialen Sektor, die Organisationen, die sagen, nö, das ist ja irgendwie nochmal eine Zusatzaufgabe für mich. Ich komme bisher ja auch so ganz gut zurecht. Deswegen mache ich es einfach gar nicht. Also ich lasse es nicht händisch übersetzen, ich mache es nicht mit Hilfe einem Tool, sondern ich mache es einfach wirklich gar
Ja.
nicht, ja. Weil mir der Mehrwert nicht direkt klar ist sozusagen. Das ist ein bisschen so ein impliziter Wert, dass ich besser verstanden werde, dass ich mehr Menschen mit integriere, aber das kann ich nicht direkt messen. Also ich kann nicht sagen, hier dadurch, dass ich das anbiete, rufen bei uns, keine Ahnung, 5 Leute weniger an zum Beispiel, sondern das lässt sich dann immer erst im Nachhinein messen, ja, was da wirklich bei rumkommt. Das ist das eine Extrem. Aber was super schön ist und was unsere Arbeit dann halt auch wirklich Spaß machen lässt, ist, dass wir immer mehr sehen, dass das Thema Barrierefreiheit und Inklusion wirklich an Bewusstsein gewinnt. Und dann braucht es halt oft EinzelkämpferInnen in den Organisationen, die sich das Thema auf die Fahne schreiben und die dann auch dafür kämpfen, dass es dafür Prozesse gibt, um es anzubieten. Und dann gibt es ganz, ganz, ganz klar immer den Mehrwert von einem Tool wie unserem, weil wenn ich es mache, dann habe ich natürlich was, was mir lieber die 90% der Arbeit abnimmt, wie dass ich es komplett alleine mache. Aber dieses Bewusstsein zu schaffen, ist ein großer Teil unserer Aufgabe tatsächlich. Also erstmal zu erklären, warum muss man leichte Sprache machen, wem kommt es zugute und was hilft es vielleicht auch mir letztendlich intern. Aber ja, es ist ganz, ganz schön zu sehen in beiden Bereichen, wenn es dann in die Umsetzung kommt, wie schön es auch anläuft. Also wir hatten jetzt erst letzte Woche, wir machen alle 2 Monate so einen Online-Stammtisch mit unseren KundInnen. Da hatten wir jetzt erst letzte Woche einen Komplexträger mit dabei aus Baden-Württemberg. Die haben jetzt erst vor, ich glaube, 2 Monaten angefangen, mit unserem Tool zu arbeiten. Aber die haben direkt gesagt, das soll nicht eine Insellösung sein, ja, sondern das sollen alle Beschäftigte nutzen können. Wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, 300 Personen aus dem Komplexträger, die mit unserem Tool arbeiten. Und zwar aus allen möglichen Bereichen. Und da fand ich eine Anekdote super schön. Da hat sich eine Person zu Wort gemeldet, die erzählt hat, sie arbeitet in einer Schule für Gehörlose. Und da ist die deutsche Gebärdensprache Muttersprache. Das heißt, den Personen fällt es auch nicht so super leicht, schwierige Texte zu lesen. Und dann gab es eine Verwarnung für eine Schülerin, die eine Kollegin geschrieben hat und die geht dann eben an die Schülerin und an die Eltern und sie meinte, wow, da musste selbst ich irgendwie 3-mal drüber lesen, um zu verstehen, was die Verwarnung eigentlich ist. Dann habe ich das ins Tool gepackt, dann kam das da in leichter Sprache raus und dann konnte die Schülerin eben selbst auch verstehen, was ist eigentlich die Verwarnung und wofür ist die? Und man bringt so ein bisschen mehr Selbstbestimmung in das Ganze mit rein. Deswegen, ja, ich finde es immer ganz schön zu hören, wenn es dann ins Laufen kommt, wie viele verschiedene Bereiche das doch eigentlich ja betrifft. Aber ja, es muss halt jemanden geben, der sich das Thema auf die Fahne schreibt. Und oft hören wir, es muss von oben kommen. Also wir haben Kommunen, da nutzen das zwar irgendwie 40, 50 Leute, aber keine Person aus der Leitungsebene. Ja. Und wenn es dann halt darum geht, wirklich klare Prozesse aufzusetzen, dann fehlt einfach die Vorgabe von oben. Das heißt, schön ist es natürlich, wenn es einen Evangelisten sozusagen von der Umsetzungsseite aus gibt, aber wenn nicht von oben das Ganze mitgetragen wird, dann hat es natürlich auch Grenzen.
Mein Eindruck ist, dass es auch so ein bisschen eine Mindset-Frage ist, weil ja die Verwaltung insgesamt, also gibt es ja auch eben genau diese, ich sage jetzt mal, 2 Richtungen. Die einen sagen, wir sind Dienstleister und wir wollen möglichst gut für unsere Bürgerinnen und Bürger sorgen und uns kümmern. Und dann gibt es die anderen, die eher so ein bisschen so nach dem Motto, also man muss jetzt auch nicht zu viel Service machen, weil sonst werden die Ansprüche noch höher, also so ein bisschen in die Richtung und also der Bürger muss schon noch selber sozusagen auch Eigenleistung bringen, damit sozusagen irgendwie was weitergeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen die Frage ist, also was ist denn meine Überlegung dahinter? Und ich als Augsburgerin, wir hatten ja auch schon mal dazu gesprochen, wir haben ja die Integrate-App und die kam ja sozusagen eigentlich jetzt nicht so sehr aus dem Inklusionsgedanken erstmal. Natürlich kann sie das auch beitragen und tut's auch, aber es war ja eher sozusagen dieses Thema, Menschen mit Migrationshintergrund, Fluchthintergrund möglichst gut zu informieren. Erstmal war sozusagen auch so dieses, ich übersetze in verschiedene Sprachen, Herkunftssprachen, ja. Aber jetzt eben auch die Möglichkeit, das mit der leichten Sprache zu nutzen, weil ich eben glaube, dass es ja eben ganz viele gibt, die ja, die mit Migrationshintergrund da sind, ganz okay Deutsch können, aber halt, wenn es dann um Bescheide geht, um vielleicht auch Aufenthaltsthemen, da wird's dann einfach auch für den Muttersprachler Deutsch echt haarig, was die Rechtsgrundlagen und so weiter anbelangt. Und insofern glaube ich, das ist auf jeden Fall auch ein super Anwendungsfall, habe ich so,
ja. Genau. Ja, total. Nee, also das kann ich genauso unterschreiben. Dieses Thema, ist es ein Dienstleistungsgedanke, der da ist oder nicht. Da hören wir auch viel von Kommunen außerhalb dem Bereich Barrierefreiheit, dass das ein Mindset-Shift ist, der passieren muss und der sich oft doch schwer tut, leider.
Ja, und auch, sagen wir mal, die Akzeptanz von Politik allgemein oder was kann der Staat leisten, ja? Ist der Staat sozusagen auch wirklich für die Bürgerinnen und Bürger da? Ich glaube, das kann man eben, wenn man wirklich dann das weiterdenkt, kann das eben auch ein Baustein sein, einfach um da nochmal näher dran zu sein. Jetzt habe ich es vorher schon so ein bisschen angeteasert, dieses Thema Social Entrepreneurship bzw. Impact-Orientierung, die ihr ja habt, hat die für euch, also ich meine, natürlich habt ihr die Mission und das hast du ja auch schon ganz deutlich gemacht, aber inwiefern hat es bei eurer Finanzierung, bei der Frage, wie ihr gefördert worden seid, habt ihr da das Gefühl gehabt, ihr seid da gut aufgehoben gewesen oder war das eher eine Hürde, die es euch erstmal schwerer gemacht hat?
Ja. Also ich würde sagen, dass der Markt, in dem wir uns bewegen, es uns schon eher schwierig gemacht hat, eine Finanzierungsrunde zu machen. Also was kann man machen, wenn man eine neue Firma ist? Es gibt verschiedene Wege. Entweder man finanziert sich direkt durch Umsätze und kann darüber wachsen, oder man nimmt Kredite zum Beispiel auf, oder man nimmt Investment auf. Das heißt, man verkauft Anteile, um dafür Geld von Geldgebenden aufzunehmen. Wir haben tatsächlich gestartet mit einer Förderung vom Bundesministerium für Wirtschaft, das heißt Exist, und das ist eigentlich ganz schön, um erstmal reinzustarten. Damals haben wir tatsächlich noch mit einer ganz anderen Idee gestartet. Das heißt, ich kann dir gar nicht beantworten, was aus dem Antrag geworden wäre, wenn wir damals vielleicht schon eher diese Social-Richtung gehabt hätten. Aber ich würde glauben, dass bei den öffentlichen Förderungen sowas nicht hinderlich ist, sondern eher wahrscheinlich von Vorteil ist. Genau, wir haben auch so immer mal wieder Förderprogramme durchlaufen für junge Firmen. Die waren nie mit Fokus auf Soziales tatsächlich. Aber es war auf jeden Fall nicht hinderlich in dem Falle. Wo es dann natürlich schwieriger wird, ist, wenn man in die Finanzierung geht und dann plötzlich Personen vor sich hat, die gewohnt sind, im B2B zu investieren, ja, wo man eben ganz klar so ein ROI bei den Produkten jeweils hinterlegen kann, wo vielleicht auch die Personen auf der anderen Seite den Markt sehr viel besser kennen und verstehen. Und gerade dieses Thema GovTech, was du zum einen gesagt hast, aber natürlich auch Tech im sozialen Sektor, das gibt's noch gar nicht so viel. Und da ist dann auch vielleicht eher ein bisschen Zurückhaltung oder auch Angst gegenüber dem Markt, weil natürlich auch öffentlicher Sektor, die Mühlen malen langsam, die Budgettöpfe sind eher knapp. Und wenn man da mit einem sozialen Thema kommt, hat es nicht den gleichen Effekt, weil die andere Seite vielleicht andere Themen gewohnt ist. Also nicht das nächste Gorillas zum Beispiel, sondern eher was mit langfristiger Wirkung, und einem sozialen Aspekt. Aber nichtsdestotrotz, wenn man dran bleibt, kann man auch da wieder richtige PartnerInnen auf der anderen Seite finden. Und ich habe auch das Gefühl, gerade das Thema GovTech, also Tech, um den öffentlichen Sektor digitalisieren zu können, ist mittlerweile auch echt angekommen, dass das was ist, was wir einfach brauchen, um die nächsten Jahre wettbewerbsfähig zu bleiben als Staat oder als Land. Und da hat sich's jetzt auch ein bisschen hingewandt, dass das mehr Aufmerksamkeit bekommt. Wir haben natürlich einen sehr special Case, dass wir nicht nur GovTech machen, sondern dann auch noch mit einem sozialen Case. Aber auch da, wenn man genug dran bleibt, findet man die richtigen Personen, die mit einem an die Mission glauben.
Ich würde auch da sagen, dass ihr natürlich auch noch eine ideale Kombination habt, weil ihr eben auch ein Tech-Hintergrund habt. Und da ist ja, sag ich mal, auch jetzt bei allen Exist-Förderungen zum Beispiel auch so, dass man ja eigentlich auch nur reinkommt, wenn man auch einen technischen Hintergrund hat. Und da ist natürlich sozusagen euer Setting ideal, weil ihr sozusagen beides irgendwie zusammenbringt. Ja. Und die Frage rund um GovTech hat jetzt sozusagen, nimmt an Fahrt auf. Da wäre die Frage, habt ihr da den Eindruck, dass es da auch jetzt nochmal Fördertöpfe geben müsste in dem Bereich? Oder ist das sozusagen schon für sich, läuft es schon für sich ganz gut?
Also ich glaube, dass Förderung nicht mal unbedingt das wäre, was gut hilft. Ich glaube, was nötig ist, ist, die aktuellen Prozesse aufzubrechen. Also was passiert gerade im öffentlichen Sektor ganz viel? Es gibt IT-Dienstleister, die für Kommunen zuständig sind, um ihnen bei der Digitalisierung zu helfen. Das macht auch Sinn, da ist die Kompetenz gebündelt. Was aber dann dadurch der Effekt ist, ist, dass gar nicht mehr wirklich auf dem Markt geschaut wird, was gibt es eigentlich für Lösungen. Also Kommunen sind einfach gewohnt, ich habe meinen IT-Dienstleister, wenn ich für ein Problem eine Lösung brauche, dann findet dieser IT-Dienstleister für mich eine Lösung. Oft bauen die IT-Dienstleister die selbst, obwohl es schon aus der Privatwirtschaft Tools gibt, die man benutzen kann. Das führt dann dazu, dass es immer wieder todesspezialisierte Lösungen gibt. Das führt aber auch dazu, dass Firmen, die eben nicht öffentlich sind, ganz, ganz schwierig haben, in die breite Umsetzung zu kommen. Obwohl sie oft günstiger sind und auch bewährter, weil sie schon für dieses Problem eingesetzt werden. Das heißt, was ich eher glaube, was es bräuchte, wäre eine Auflockerung von diesen Prozessen. Also bei IT-Dienstleistern kann man einfach über eine Inhouse-Fähigkeit einkaufen. Das heißt, da müssen Kommunen nicht ausschreiben. Das macht es natürlich bequem. Wohingegen, wenn man sich am Markt umschaut, muss man Angebote einholen, man muss ausschreiben. Das ist nicht ganz so bequem. Aber man findet dadurch, da bin ich mir sehr sicher, oft mindestens genauso gute Lösungen zu einem sehr wahrscheinlich besseren Preis. Und wenn es da Möglichkeiten gäbe, dieses System ein bisschen aufzubrechen oder aufzulockern, um es auch privaten Firmen einfacher zu machen, mit in den Auswahlpool genommen zu werden, das würde viel, viel mehr helfen. Also weniger Richtung Förderung, sondern mehr Richtung Bewusstsein dafür schaffen, dass der öffentliche Sektor eben auch ein Kunde ist, ein zahlender Kunde ist und das auch macht.
Also da, ich meine, da gibt's ja eben, du hast sie schon genannt, die verschiedenen Dienstleister, die dann auch die Bayern-Packages zum Beispiel liefern und so für die Kommunen. Das hat natürlich den Charme, dass die, also zum einen die Kommunen sogar momentan gar nichts zahlen, wenn sie die nutzen, ne? Das ist natürlich unschlagbar. Aber die Frage, also ich habe da jetzt tatsächlich noch nicht so tief drüber nachgedacht, aber vielleicht, dass eher auch die Dienstleister selber einkaufen. Also weil, dass die Kommune jetzt selber eine Marktsondierung macht, boah, wer könnte denn jetzt da ein Tool haben und so. Und ich meine, die haben ja, ich sage jetzt mal, nicht jede Stadt hat ist schon hat eine gewisse Größe, wo das dann auch irgendwie mit der Vergabestelle so gut funktioniert. Also wäre das ein Ansatz, dass man eher sagt, dass die IT-Dienstleister selber nochmal irgendwie gucken, gibt's denn schon was Marktfähiges und die kaufen sich das dann ein? Weil, also mein Eindruck ist wirklich, dass das gerade die kleineren Kommunen eigentlich überfordern würde, wenn die dann jetzt auch noch anfangen, sozusagen sich da zu sortieren, ja.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also da die Offenheit zu stärken. Es gibt aber auch tatsächlich schon Marktplätze, aber die sind auch wieder nur den öffentlichen vorbehalten. Das heißt, es gibt schon Marktplatzlösungen, wo man als Toolanbieter quasi drauf sein kann, wo die Kommunen dann auch direkt bestellen können. Aber auch das wieder alles nur für welche aus dem öffentlichen Sektor. Ich gehe voll mit dir mit, dass es vielleicht nicht unbedingt tragbar ist, dass jede kleine Kommune selbst anfängt, jetzt Marktsondierungen zu machen. Aber dann muss auch bei den Dienstleistern mehr Offenheit dafür sein, dass man nicht alles selber baut, um es bei sich selbst zu bündeln, sondern um offener zu sein, eben auch Leistungen aus dem Markt mit ins Portfolio aufzunehmen. Und verstehe mich nicht falsch, da gibt es einige, die das sehr gut schon machen, aber es gibt mehr, die das noch nicht umsetzen und meiner Meinung nach damit die Digitalisierung ausbremsen und sie teurer machen.
Ja, okay. Also das ist ja tatsächlich auch ein Themenbereich, der uns sehr beschäftigt im Landtag auch. Wir haben ja gerade so eine Entbürokratisierungs-Enquete, die speziell darauf guckt, in welchen Bereichen können wir denn entbürokratisieren. Und da ist natürlich die Verwaltungsdigitalisierung ein ganz wichtiger Themenbereich. Und insofern finde ich es sehr spannend, auch jetzt da nochmal Lösungsansätze zu suchen, wo der Privatsektor und der öffentliche Sektor irgendwie momentan Reibungsverluste produzieren, sagen wir es mal so. Und das werde ich auf jeden Fall nochmal an der Stelle mitnehmen, ob man vielleicht in die Richtung nochmal mehr machen kann. Kommen wir vielleicht schon so ein bisschen Richtung Zukunft. Was habt ihr euch überlegt für die nächsten 3 bis 5 Jahre? Was wären so eure nächsten Meilensteine und wo seht ihr euch in 5 Jahren, sagen wir mal? 5 Jahre ist noch eine ganz überblickbare Zeitspanne.
Ja. Genau. Ja, voll. Genau, also wir haben ja die Mission, die Welt verständlich zu machen. Und dieses Thema Verständlichkeit hat für mich mehrere Dimensionen und ist gar nicht mal sehr klar ausdefiniert. Wir haben jetzt gestartet damit, mit dem Werkzeug sozusagen leichte und einfache Sprache, das Thema Verständlichkeit anzugehen. Was wir jetzt aktuell ganz neu haben, ist das Thema auch noch mit Bildern und Illustrationen, eine zweite Dimension der Verständlichkeit sozusagen mit reinzubringen. Aber ich würde sagen, da hört es nicht auf. Also es geht natürlich auch um gesprochene Sprache, es kann um Videos gehen, also es geht um ganz viele verschiedene Medien, die eigentlich verständlich gemacht werden müssen. Das heißt, als Ziel in 5 Jahren können wir als Firma Lösungen anbieten, um Verständlichkeit für jeden herzustellen, was auch immer das für eine Person bedeutet. Wie gesagt, das muss nicht nur die leichte oder einfache Sprache sein, die einem hilft, irgendwas verständlich zu bekommen, sondern es kann auch andere Gestaltungsformen annehmen. Das heißt, in 5 Jahren ein Tool zu haben, was Verständlichkeit sehr individuell lösen kann, ist das Ziel.
Das ist auch sehr, sehr passend, weil ich bin ja noch gleichzeitig Medienrätin. Ich weiß nicht, Bayerische Landesmedienanstalt, ob dir die was sagt. Und da hatten wir letztens eine Ausschusssitzung, geht es um Innovation. Und da hatten wir eine längere Diskussion tatsächlich auch zum Thema Barrierefreiheit und wo stehen wir da eigentlich? Weil es gibt ja schon auch ganz gute Tools. Also Thema, du hast es schon gesagt, Gebärdensprache kann man sich inzwischen einbinden lassen. Oder halt feste Untertitel. Also es sind alles so Sachen, die funktionieren schon ganz gut. Aber eine Kollegin, die meinte dann eben, ja, Leute, manchen, was sie so gehört hat, ist es zu schnell geschnitten und die reden zu schnell, die Menschen in den Videos, ja, sag ich mal. Ich meine, wir wissen alle, auf TikTok, da ist ja sozusagen zack, zack, zack. Und ob es denn da schon ein Tool gäbe, also dass man sozusagen sich Videos langsamer anzeigen lassen, aber nicht nur, dass es dann halt so, wie man auf 0,5 Geschwindigkeit stellt, dass es dann halt ganz langsam gesprochen wird, sondern dass es eben auch ja insgesamt dann trotzdem noch gut anzuschauen ist, aber eben ein bisschen an Geschwindigkeit rausnimmt. Und das also war jetzt so ein Beispiel, wo ich mir vorstellen könnte, vielleicht ist das auch so eine Form der Barrierefreiheit, die in Zukunft wir werden ja auch alle älter, ja, also die Gesellschaft wird älter und das ist ja vielleicht auch was, was man so als eine Idee mitnehmen kann, weil das fand ich ganz, sagen wir mal, für mich, ich fühle mich noch, also ich komme noch ganz gut mit, aber jetzt bin ich schon so mittelalt und ich könnte mir vorstellen, in 20 Jahren schaut es dann vielleicht auch anders aus, ne? Also, genau.
Ja, voll die gute Idee.
Kommen wir noch mal ganz kurz. Du hast schon vorher gesagt, ihr seid in München vom Standort her. Da haben wir jetzt noch gar nicht so gesprochen. Ihr seid im Werk 1. Das ist ja sozusagen unser Leuchtturm, was digitale Startups anbelangt. Vielleicht magst du uns da einfach noch mal kurz sagen, was ist das Besondere am Werk 1 was ist vielleicht auch das Besondere am Standort München? Also ich meine natürlich, wir wissen, Bayern ist großartig und der weiß-blaue Himmel, aber speziell jetzt an dem Setting, das ihr da vor Ort habt, was schätzt du da besonders?
Ja, also ich würde vielleicht erstmal beim Thema quasi München als Standort anfangen. Und was ich super finde, ist, dass alles ziemlich zentral ist, wenn es um das Thema Gründung oder auch Unterstützung bei der Gründung geht. Mit der Unternehmertum gibt es eine Instanz, die viele verschiedene Programme bei sich selbst mit beinhaltet und auch Mentoring sehr zugänglich und einfach macht. Also davon haben wir zum Beispiel als Startup wahnsinnig profitiert. Wir haben, glaube ich, jegliche Programmlaufbahn durchlaufen, die man da so machen kann. Und man weiß halt auch einfach immer, wo man eine Ansprechperson findet. Also es ist nicht wie vielleicht in Berlin, wo es viele verschiedene Anlaufstellen gibt, was natürlich auch irgendwie Vorteile haben kann. Aber ich persönlich finde, der Charme und der Vorteil in München ist, dass es zentrale Anlaufstellen gibt, wo man weiß, okay, hier wird mir auf jeden Fall geholfen, weil es gibt irgendwen, der mich bei meinem Problem unterstützen kann. auch, dass es ziemlich niedrigschwellig ist. Also man muss nicht groß irgendwie Mitglied bei einem Verein oder bei einem Programm werden. Klar, je nachdem, was man macht, muss man sich bewerben. Aber es ist sehr niedrigschwellig, wenn man erstmal reinstarten möchte und irgendwo ja jemanden mithaben möchte, der einen ein bisschen an die Hand nimmt. Das heißt, dieses Zentrale und Niederschwellige ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz großer Vorteil hier in München. Und dann natürlich auch das Werk 1. Ja, also, dass wir was haben, was vom Land Bayern auch bezuschusst ist, was die Möglichkeit bietet, in einer nicht sonderlich günstigen Stadt wie München bezahlbare Büroflächen zu finden, um dann eben auch ein Team, was vielleicht ein bisschen größer wird, zusammenzubringen. Also wir waren davor im Munich Urban Co-Lab zum Beispiel, saßen wir lange. Das ist auch eine super Startbasis, aber dort kann man sehr selten wirklich Büroräume anmieten, sondern es ist meistens ein Coworking Space mit offenen Tischen, wo man sitzt, was auch gerade zum Anfang super ist. Aber wenn man dann eben ein Team von 17 Leuten ist, dann braucht man auch irgendwo die Möglichkeit, mal zusammenzukommen, eigene Räume zu haben. Und das ist im Werk 1 auch wieder als echt niedrigschwellige Option gegeben. Es kommt nicht einfach jeder rein. Man muss schon sagen, warum man hier hingehört sozusagen, und das wird auch geguckt, dass das alles zusammenpasst, aber dass man hier ja die Möglichkeit überhaupt hat, Büroräume anzumieten und ein Team mit reinzubringen, ohne pleite zu gehen, das ist, glaube ich, ein riesen Plus. Und zum anderen auch hier wieder die Unterstützung, das Mentoring, das Coaching. Das heißt, es ist nicht einfach nur, hier ist dein Raum, viel Spaß, wir sehen uns dann in 3 Jahren wieder, sondern es gibt immer wieder Austauschmöglichkeiten, man hat persönliche BeraterInnen mit an Bord, es gibt Check-ins, um sich auch gegenseitig accountable zu halten. Ja, was habt ihr erreicht, was wollt ihr erreichen, wo wollt ihr eigentlich hin? Und so treibt sich das sozusagen irgendwie ein bisschen weiter, was aus der UTUM gestartet ist, dass man auch hier wieder mit, ja, ein bisschen an die Hand genommen wird und auch man hier, man weiß, man kann zu jeder Frage irgendwen erreichen und bekommt auch eine Antwort.
Wenn du jetzt zurückguckst, was ist so für dich der Tipp schlechthin für Leute, die sich überlegen, ich habe auch irgendwie eine Idee, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie ich es anpacken soll. Und vielleicht auch so diese klassische Frage, welchen Fehler würdest du künftig vermeiden, wenn du es nochmal machen würdest?
Ja, also ich glaube, was super wichtig ist am Anfang, dass man wirklich in die Interviews mit potenziellen Nutzenden geht. Also wichtig ist, glaube ich, und da sind wir mit der Technischen Universität, glaube ich, alle so ein bisschen primed für, dass man gerne bastelt und gerne mal einfach anfängt, eine Lösung zu bauen, ohne das Problem zu Ende validiert zu haben. Das heißt, was ich auf jeden Fall mit an die Hand legen würde, ist, macht erstmal bitte 50 Interviews mit Personen, von denen ihr glaubt, dass sie das Problem haben, und findet raus, ob eure Idee auch wirklich eine Lösung ist für deren Problem. Weil man sonst genau irgendwo hinbaut, was vielleicht gar nicht relevant ist. Und ganz konkret Unterstützung, finde ich, kriegt man da, wenn man noch ganz am Anfang steht, bei 2 super Programmen. Einmal das Explorer-Programm von der UTUM, finde ich super. Da wurden wir am Anfang richtig gut mitgenommen. Wir hatten am Anfang eben unterschiedliche Ideen und die haben uns wirklich geholfen, die Werkzeuge mit an die Hand zu nehmen, um entscheiden zu können, in welchen Weg gehe ich. Und ansonsten, was ich auch noch sehr, sehr, sehr ans Herz legen kann, ist das Media Lab Bayern. Die haben auch ein Startup-Programm. Und das ist auch einfach eine wahnsinnig schöne Community. Das heißt, wenn man was macht, was im Bereich Medien angesiedelt ist, dann ist das, glaube ich, the way to go.
Das ist auf jeden Fall ein super Tipp. Jetzt nochmal speziell auf diese Social Impact Bereich. Hast du da noch einen Tipp? Weil ich sage jetzt mal, bei euch lief es jetzt ein bisschen anders, weil ihr natürlich mit dem technischen Hintergrund kommt. Aber hattet ihr da auch irgendwie mal so einen Ansprechpartner, wo ihr sagt, okay, das wäre jetzt sozusagen, wenn jemand mit einer Impact-Idee kommt, da würdest du hingehen wollen?
Ich glaube, es gibt mittlerweile auch Programme. Aber die haben wir selbst nicht durchlaufen. Da bin ich nicht nah genug dran, um da eine konkrete Empfehlung zu geben. Aber allgemein würde ich schon sagen, das Netzwerk alles ist, wahrscheinlich in jedem Bereich, aber im sozialen Sektor natürlich auch. Das heißt, irgendwie zu schauen, dass man sich mit den wichtigsten Verbänden austauscht und da auch eine persönliche Beziehung aufbaut, ist, glaube ich, wichtig. Programme kann ich leider keinen super guten Tipp für geben.
Es war jetzt nur sozusagen, also es gibt den Social Impact Hub zum Beispiel in Bayern jetzt inzwischen. Das war sicher vor eurer Zeit, also nach eurer Zeit, so rum. Genau, die machen vor allem Beratung, aber genau, die haben auf jeden Fall auch diesen Netzwerkgedanken. Also ja, cool. Wo ich auch sagen würde, das wäre sicher eine gute Anlaufstelle. Und da hat man eben auch eine Lücke gesehen. Deswegen hat man es sozusagen auch angefangen, weil man eben gesehen hat, es gibt irgendwie noch da in diesem Bereich eben keine zentrale Anlaufstelle und deswegen.
Macht Sinn.
Genau. Okay, dann vielleicht noch eine ganz letzte Frage. Welche Botschaft möchtest du denn den Hörerinnen und Hörern mitgeben, wenn sie selber ein Startup gründen wollen? Was ist der erste Punkt, den man tun sollte?
Puh, eine Sache.
Ja, oder du kannst auch mehrere sagen. Es ist jetzt nicht aber so, wo soll man anfangen? Es ist ja irgendwie ein irre Projekt und wie kann man überhaupt erstmal starten?
Ja, also ich glaube, zum Starten ist wirklich das Wichtigste, such dir Leute und red mit den Leuten, um zu validieren, was bei dir im Kopf rumschwebt, um es zu konkretisieren, was bei dir im Kopf rumschwebt und das nicht alleine zu machen und auch nicht im zu dritt oder viert Gründungsteam, sondern mit Leuten außerhalb von eurer Bubble. Und dann, was ich glaube ich auch wichtig finde, was am Anfang sich vielleicht ein bisschen komisch anfühlt, wirklich so früh wie möglich überlegen, was für eine Firma möchte ich aufbauen? Also wie stelle ich mir mein Unternehmen in der Zukunft vor? Ja, stelle ich mir ein Unternehmen vor mit 20.000 Mitarbeitenden, was weltweit agiert? Stelle ich mir ein Unternehmen vor, wo 20, 30 Leute arbeiten, die alle noch sehr eng miteinander sind und man auch quasi in der kleineren Gruppe gute Sachen umsetzen kann? Und das wirklich bei den Entscheidungen auch im Kopf zu behalten, die man trifft, immer mit dem Blick quasi nach vorne. Also wo möchte ich hin? Wie soll später mal für mich aussehen? Und dann danach auch entscheiden zu können, welche Wege man gegebenenfalls einschlägt, wenn man vor einer Entscheidung steht.
Das ist auf jeden Fall ein super Tipp und ich wünsche euch, dass ihr diese Vision, die ihr euch am Anfang vorgegeben habt, auch im Auge behaltet und dass ihr sie erreicht. Ich glaube, ihr könnt auf jeden Fall viel dazu beitragen, dass die Verwaltung bürgerfreundlicher wird und dass sie sich so genau dieses Ziel auch immer mehr annähert. Und vielen Dank für deine Zeit und für die Ideen, die du geteilt hast. Und ich bin gespannt, wie es mit euch weitergeht.
Dankeschön und danke, dass ich hier sein konnte. Hat sehr viel Spaß gemacht.